willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Johannes Schulz-Hess und ich freue mich, nach einer längeren Pause mal wieder einen Podcast für euch zu hosten. Insbesondere, wenn man einen solchen Typen zu Gast hat. Mit ihm verbindet Kaspar Schulz und ich persönlich eine ganz besondere Beziehung. Niemand anderes hat in unserer fast 350-jährigen Unternehmensgeschichte mehr Brauhäuser mit uns realisiert als er. Dabei ist er weder Brauer, noch hat er einen Branchen-Background. Für mich ist er ein Selfmade-Man wie aus dem Bilderbuch. Neben vielen anderen Aktivitäten ist er der Macher hinter den vielen Barfüßer-Hausbrauereien in Süddeutschland. Ich freue mich sehr, heute Eberhard, genannt Eppo Riedmüller, begrüßen zu dürfen. Nachdem du schon wirklich lange auf unserer Wunschliste stehst, freut es mich umso mehr, dass wir heute die Gelegenheit finden, etwas über dich, deine Projekte, ja, und vielleicht auch deine Lebensgeschichte zu sprechen.
Hallo Johannes, freut mich ebenso, mal wieder in Bamberg zu sein und auch jetzt in dem Fall speziell bei dir über mein Unternehmen und die Geschichte unseres Unternehmens zu plaudern.
Ja, also bin ich wirklich sehr gespannt und bevor ich dich vorstelle, stell dich bitte selbst mal unseren Zuhörenden vor.
Ja, mein Name ist Eppo Riedmüller, bin 71 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Ja, da fängt schon das Erste an. Das Streben nach Erfolg war eigentlich schon dadurch gegeben, dass wenn man Familie gründet, musst du auch irgendwo als Mann willst ja was erreichen. Und so stehst du dann irgendwann vor der Entscheidung, was machst du?
Ja, bevor wir zu diesem Thema kommen, wollte ich noch mal kurz nachfragen, wie man unschwer ja hören kann. Kommst du aus Schwaben? Stammst du denn aus dem bayerischen Schwaben oder aus Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg. Also ich bin ein Ulmer Kind.
Bevor wir auf deine Familie auch zurückkommen, würde ich erstmal ein bisschen über deine Projekte und Unternehmungen sprechen. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern trotzdem noch mal ganz kurz was über das Konzept der Barfüßer Hausbrauereien.
Ist eigentlich einfach erklärt. Das ist eine Gastronomie, wie sie überall gibt, nur dass bei uns das Bier im Lokal gebraut wird. Das ergibt einfach nochmal eine ganz andere Spannung und ein ganz anderes Feeling für den Gast, weil er weiß, das Bier, wo er dort trinkt, das ist auch genau dort gebraut worden. Nicht nur, dass das Bier auch tatsächlich anders schmeckt, weil die herkömmlichen Biere sind ja alles filtrierte Biere. Und unsere sind naturtrüb, da erlebt man schon ein ganz anderes Geschmackserlebnis wie bei dem herkömmlichen Bier. Und dann muss man ja selber zugeben, wenn man so Kupferkessel immer lokal sieht, dann ist das Empfinden in so einem Lokal für einen selber ein völlig anderes und es hat so einen Wohlfühlcharakter. Und da darf man das nicht unterschätzen, was so Kupferkessel bedeuten, obwohl die allermeisten Menschen immer denken, das sind Attrappen. Und erst wenn wir sie durchführen durch den Betrieb und zeigen, dass wir hier Bier brauen und wo das alles stattfindet, dann glauben sie es. Aber am Anfang kommen die Leute immer rein und denken, das ist eine Attrappe. Ist aber nicht so. Und dann ist eben die, sagen wir mal, die schwäbische, zünftige Hausmannskost, die kann man natürlich im Brauhaus finden. Und das ist eben bei uns der Unterschied, dass man nicht so wie beim Italiener 3 Gänge braucht, dass man satt wird, sondern du kriegst eine ordentliche Portion zu einem vernünftigen Preis. Ja, und wenn das dann auch noch schmeckt, dann ist das eine tolle Geschichte. Und ich glaube, das macht den Barfüßer eben besonders aus. Unabhängig davon, dass wir uns natürlich viel Geld investieren in die Ausstattung vom Betrieb, dass das auch optisch gut aussieht. Ja, und insgesamt im Laufe der Jahre ist es weiterentwickelt worden. Und wir können heute sagen, in Süddeutschland sind wir eigentlich, was die Marke Barfüßer angeht, haben wir einen sehr angenehmen, positiven Ruf und es freut uns.
Braut ihr in allen Betrieben identische Biere? Habt ihr ja einen Braumeister in den jeweiligen Betrieben oder für alle Gastronomien zusammen?
Also wir haben in jeweiligen Betrieb einen Brauer, er muss nicht Braumeister sein, aber wir haben in jedem Betrieb einen Brauer, die arbeiten alle nach der gleichen Rezeptur. Ja, und so ergibt sich das dann, dass man sagen kann, die Blonde schmeckt in der Regel genauso wie im Betrieb. 1, 2, 3 oder 4.
Und zu euren Gästen, gibt es eine gewisse Zielgruppe oder ist es einfach querbeet?
Also es ist in allen Betrieben ähnlich, querbeet, von jung bis alt. Und es unterscheidet sich da nicht, dass man sagt, das ist nur die bestimmte Zielgruppe. Es ist tatsächlich so, dass es querbeet alle anspricht.
Wenn man sich die Standorte deiner vielen Projekte ansieht, dann liegen diese zumindest nach meinem Kenntnisstand alle in Schwaben und im Allgäu verstreut. Gibt es für dich ein spezielles Standortschema oder liegt das einfach nur an deiner persönlichen Heimatverbundenheit?
In erster Linie geht es um die Erreichbarkeit. Wir haben uns mal zum Ziel gesetzt, nicht länger wie eine Stunde, anderthalb zum nächsten Standort zu fahren. Es hat sich inzwischen geändert, weil September diesen Jahres wird man in Singen einen Barfüßer starten und der ist bedauerlicherweise von der Entfernung mit 2 Stunden. Und das merkt man auch, weil man einfach auch Zeit verliert. Durch die Entfernungen bleibt viel Zeit auf der Straße hängen. Und da es in Süddeutschland für uns ideal ist und auch viel Raum gibt, um sich, sagen wir, zu vergrößern, haben wir zunächst immer danach geschaut, dass das im Umkreis von 100, 150 Kilometer die Standorte sind.
Also da geht's wirklich um die persönliche Präsenz auch, die man eben an den Standorten zeigen möchte.
Es geht nicht nur um die persönliche Präsenz, sondern es geht darum, es gibt ja immer wieder Probleme im einen oder anderen Betrieb und die Erreichbarkeit ist dort eben wirklich sehr wichtig. Und je länger man braucht, desto schwieriger wird es im Gesamten, den Betrieb dann richtig zu betreuen.
Ja, und hat es dich nicht trotzdem mal gereizt, gänzlich woanders eine neue Gastro zu entwickeln, beispielsweise auf Ibiza oder in München?
Also München hätte mich mit Sicherheit gereizt. Das hätte auch zu unserem Kreis, sagen wir, eine Stunde, anderthalb, hätte ja auch gut gepasst. Aber Ausland hat mir eigentlich gar nie gereizt, weil ja hier so viele Möglichkeiten sind. Und bevor man hier die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft hat, war für mich gar kein Interesse fürs Ausland da.
Ja, in Nürnberg existierte ja im Mautkeller auch mal ein Barfüßerbrauhaus, das du 1994 mit einem Partner eröffnet hast. Wie bist du dazu gekommen?
Ich glaube, da hat mich die Brauerei selber damals, die Tucherbrauerei, angerufen und hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, da was zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nur in Verbindung mit unserem Bier auch. Also ich würde mit Tucher zusammenarbeiten, aber ich möchte eine Hausbrauerei drin haben. Und so kam es, dass wir dann 94 den Nürnberger Barfüßer gebaut haben. Und anfangs lief der überhaupt nicht erfolgreich. Und dann aber nach 1,5, 2 Jahren extrem erfolgreich. War dann sehr, sehr gut. Ja, war eine schöne Zeit. War.
Ja. Und um nochmals auf die schwäbische Region zurückzukommen, da läge es ja nahe, auch in der Landeshauptstadt Stuttgart eine Barfüßerbrauerei zu positionieren. Oder ist dort das Pflaster schon wieder ein völlig anderes als in Ulm?
Also dieser Versuch nach Stuttgart, den habe ich nicht nur einmal gewagt, sondern mehrmals. Und das hat mich auch richtig, richtig Geld gekostet, weil alles, was du da verhandelst und planst, ist ja immer mit viel Arbeit verbunden, mit Planungen verbunden. Aber bevor es zum Schwur kam, hat es dann jedes Mal nicht geklappt. Und das hat mir eigentlich bis zum heutigen Tag geärgert. Aber manche Dinge kannst du einfach nicht erzwingen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und jeden Preis kann man auch nicht bezahlen. Aber das letzte Objekt, das kann mir gut erinnern, das war wirklich am Schlossplatz drinnen. Wir waren so gut wie einig. Und die Miete war nicht ganz von Pappe. Aber dann kam Telekom und hat mich ausgeboten. Und dann war wieder der Traum vorbei, in Stuttgart einen Barfüßer zu eröffnen.
Ja, und hast du da eben Partner vor Ort, die für dich auch passende Lokalitäten finden oder macht ihr das eben also alles von eurer Zentrale aus?
In der Regel geht es meistens über Makler und heute ist sogar so, dass die Marke Barfüßer so bekannt ist, dass die Leute eigentlich heute uns ansprechen, ob wir nicht Interesse hätten. Aber für Stuttgart hat es nie gereicht.
Mhm. Ja, neben den Barfüßer Hausbrauereien hast du ja auch die Burger-Restaurants Qmu und die Rico Hotelkette sowie viele der dazugehörigen Immobilien entwickelt. Heute würde man ja das als vielleicht Gastro- und Immobilienimperium bezeichnen. Hat das alles aufeinander aufgebaut oder wie ist das entstanden?
Da kommt ja eins zum anderen. Jeder weiß ja, wenn du gute Lagen haben willst, was das Miete kostet. Und irgendwann kommt dir natürlich schon der Gedanke zunächst einmal, bevor du Miete bezahlst, versuch, das Objekt zu kaufen. Manchmal gelingt's dir, manchmal gelingt's dir nicht. Aber der Standort, wenn er trotzdem so interessant ist und man kann nicht kaufen, dann mieten wir ihn grundsätzlich. Und so kommt es halt, dass man irgendwie dann ins Bauträgergeschäft auch irgendwie mit einsteigt. Und dann habe ich auch noch einen Partner eine gewisse Zeit gehabt, der war Bauträger, über den kamen dann auch einige Immobilien. Ja, und dann gibt's eins zum anderen und so läuft es parallel.
Ja, und wie kam es jetzt dazu, dass du neben den Barfüßer Brauereien auch jetzt eben die Burgerkette aufgebaut hast?
Ja, da war in Ulm ein Lokal, das habe ich früher schon mal betrieben. Und da ging es darum, da ich in Ulm schon Hausbrauerei habe, war klar, ich kann keine Hausbrauerei, eine zweite wollte ich in Ulm nicht machen. Und so kam die Idee, was machen wir? Meine beiden Neffen waren eigentlich diejenigen, die mich dort drauf hingeklopft haben. Die haben immer gesagt, Onkel, lass uns mal einen Burgerladen machen. Ich sage, wie Burger? Ist nichts für mich. Ja doch, lass uns das machen. Ich sage, also bevor ich das mache, möchte ich zuerst mal ein paar Burgerläden sehen. Da sind wir durch Deutschland gereist, Frankfurt, Köln, überall Burgerläden angeschaut. Das Thema Burger hat mich dann wirklich begeistert. Und dann hatte ich gesagt, okay, bauen wir den Burgerladen. Und siehe da, das Kumu, das ja inzwischen, glaube ich, schon 8 Jahre gibt, läuft sehr, sehr erfolgreich in Ulm. Wir haben auch jetzt einen zweiten und einen dritten, einmal Reutlingen, einmal Ravensburg. Ja, das Ausprobieren lohnt sich manchmal, auch mal was anderes auszuprobieren. Und hätte nicht gedacht, dass ich noch ein Burgerfan war in meinem Alter, aber es geht.
Ja, und habt ihr da noch andere Ideen? Ich sage jetzt mal vielleicht Pizzerien?
Also ich habe sie gehabt. Ich habe ein italienisches Restaurant, das nennt sich Tanivera. Der Name entstand aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe 3 Mädchen als Kinder und die eine heißt Tanja, Nina und Verena. Aus dem habe ich dann das Tanivera gebastelt und der Name hört sich ja auch ein bisschen mediterran an. Und so kam das, dass wir den ersten Italiener in Ulm aufgemacht haben, mit der Absicht mehrere zu bauen. Ja, aber der Barfüßer Bereich hat uns dann trotzdem so viel Zeit gekostet, dass da eigentlich für das italienische Konzept bei uns kein Platz war. Und wir haben es auch nicht weiter verfolgt.
Mhm. Ja, und für was brennt jetzt dein Herz aber ganz besonders? Wahrscheinlich schon für die Barfüßer Brauereien, oder?
Also eindeutig, ja. Also vom Arbeitsaufwand schwärme ich natürlich von den Hotels, Rico Hotels, die ja inzwischen auch schon seit über 10 Jahren bei uns auch sich toll entwickeln. Und das ist auch nicht so arbeitsintensiv wie eine Hausbrauerei. Das liegt schon daran, dass das vom Personalaufwand viel, viel geringer ist. Und vom Wirtschaftlichen her, muss ich sagen, ist ein Hotelbereich mindestens so interessant wie Gastronomie oder Hausbrauerei. Ja, es macht eigentlich alles Spaß.
Und wie kam es dann trotzdem von den Gastro-Konzepten zum Hotelkonzept?
Ja, da habe ich einen Bauträger kennengelernt, der wollte mir ein Objekt anbieten. Na, andersrum, er hat mir ein Objekt gezeigt, das er erwerben kann und zeigt mir die Pläne. Und dann habe ich die Pläne angeschaut. Das war das ehemalige Finanzamt in Neu-Ulm. Na, sag ich, du, das machen wir nicht. Da mache ich mit, da bauen wir ein Hotel draus. Dann sagst du, du hast ja noch nie ein Hotel gebaut. Dann sagst du, das kriegt man hin, das ist perfekt für ein Hotel. Dann sagst du, ja, also gut, dann machen wir das. Und das war dann das Hotel. 2012 haben wir es eröffnet. Und siehe da, von Anfang an ist das super gelaufen. Das habe ich dann schon gemerkt, das funktioniert. Das ist eine gute Geschichte, Hotel. Und das hat sich dann dementsprechend weiterentwickelt. Und das größte Hotel steht heute in Reutlingen mit 140 Zimmern. Ja, und wir bauen eigentlich ständig. Jetzt momentan baue ich ja gerade ein Gegner Hotel. Also es ist ein interessanter Markt.
Und quasi im Gebäude des Hotels sind dann auch immer eben die passenden Gastronomien dazu?
Nicht immer, aber wenn es geht, ja.
Ja, jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass hier und da eben auch Partner mit bei deinen Projekten involviert sind. Als erfolgreicher Geschäftsmann hattest du ja über all die Jahre eben, denke ich, immer auch entsprechende Partner an deiner Seite. Neben dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund waren oder sind es auch Freunde aus deinem Umfeld gewesen oder sind es eben Personen, die gespürt haben, dass das, was du anpackst, von Erfolg gekrönt sein wird?
Also sowohl als auch, aber man muss der Fairness halber dazu sagen, anfänglich, wie wir ins Brauereigeschäft eingestiegen sind, hätte ich das selber finanziell gar nicht stemmen können. Und damals war es dann so, dass ich gesagt habe, ich mache da mit, aber nur, wenn andere dabei sind, damit das wirtschaftliche Risiko für mich überschaubar war. Das ist der erste Barfüßer in Ulm. Der Ideengeber war eigentlich Michael Leibinger von der Goldochsenbrauerei in Ulm. Der hat mich drauf angesprochen und zu ihm habe ich dann damals gesagt, wenn du nur einen dritten hast, da ist das Risiko, das ist ja schon über 30 Jahre her, das war 90, da mache ich mit. So entstand in Ulm der erste Barfüßer.
Also war es gar nicht unbedingt deine Idee, jetzt da eine eigene Brauerei zu eröffnen und Bier zu brauen?
Die Idee kam nicht von mir, die kam eindeutig von Michael Leibinger aus der Goldochsenbrauerei, der kam zu mir. Ich war ja damals Kunde bei denen im Haus, war auch damals relativ erfolgreich in der Gastronomie. Das war auch vermutlich der Grund, warum er mich angesprochen hat, ob ich mit ihm das machen würde. Ja, und dann hat mich das begeistert. Am Ende bin ich jetzt zum Schluss übrig geblieben und führe das alleine weiter.
Und wie kam denn der Name Barfüßer zustande? Hat das irgendeinen klösterlichen Bezug?
Da gibt's den Bezug. Als wir den ersten Barfüßer in Ulm gebaut haben, dann haben wir uns ja gedacht, welchen Namen soll man dem Kind geben, dem Lokal? Und zufällig war auf dem Münsterplatz in unmittelbarer Nähe vom Standort, wo wir die Lokalität gebaut haben, ist das Barfüßerkloster gestanden. Und Barfüßer, also Kloster und Mönche, das war für uns eine gute Verbindung, sodass wir gesagt haben, Mensch, das Barfüßer-Mönche, das passt gut zusammen, nennen wir das Barfüßer. Reiner Zufall, wenn man so will.
Ja, aber hat sich ja wirklich super etabliert. Ja, entwickelst du die Gastronomiebetriebe dann auch immer nach demselben Prinzip oder hat eigentlich jeder Standort seine eigene Identität?
Also jeder Barfüßer sieht nach Möglichkeit, sie verändern sich ja im Laufe der Jahre, aber man achtet darauf, dass dann die älteren Betriebe angepasst werden, den neuen, moderneren Betrieben. Aber ja, es ist eher einheitlich. Wir machen nicht von Standort zu Standort unterschiedlich, das auf jeden Fall nicht.
Und verkauft ihr dann in den Barfüßer Hausbrauereien eher die klassischen Bierstile oder habt ihr dort auch Kraftbiere am Hahn?
Wir haben sowohl als auch Kraftbiere, genauso wie die klassischen Biere. Unser Barfüßer Blonde ist ja eigentlich der Renner bei uns schlechthin. Und ja, die Kraftbiere, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht so das Bier, das zwar bei jungen Leuten ein bisschen im Trend ist, aber es wird nicht ein großer Marktanteil einnehmen. Also bei uns auf jeden Fall nicht.
Hatte ich das dann nicht gereizt, auch mal ein Weinlokal zu eröffnen?
Eigentlich nicht. Ich habe ja, als ich anfing meine Karriere, das war 78, da hatte ich tatsächlich, das war ein Haus in der Innenstadt von Ulm auf 2 Etagen, jeweils 40 Quadratmeter Größe, unten eine Pilzbar und oben ein Weinlokal. Und jetzt würde ich mal sagen, das Geschäft im Bierbereich war einfacher und leichter wie das Weinlokal. Aber nein, hat mich nicht wirklich gereizt.
Und das war, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war deine erste Gastro?
Das war meine erste Gastro.
Und wie kam es dazu? Wie bist du, ich meine, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber erzähl mal von dem Projekt.
Also da kann man sagen, letztendlich, wie oft in meinem Leben, spielt der liebe Gott eine Rolle. Und ob man jetzt an der liebe Gott glaubt oder nicht glaubt, aber die anderen sagen eben der Zufall. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe ja vom Beruf Bäcker und Konditor gelernt und ich wollte eigentlich eine Konditorei aufmachen in Ulm und die habe ich nicht bekommen. Aber der Drang zur Selbstständigkeit war trotzdem von mir so groß, dass die immer bei mir im Kopf rumgeschwirrt ist als junger Kerl. Und dann hat mich ein Freund, ein Bekannter am Münsterplatz angesprochen, ob ich seine Kneipe haben will. Und da ich mich unbedingt selbstständig machen wollte, habe ich von ihm die Kneipe übernommen. So fing alles an, 78.
Und die Idee mit der eigenen Konditorei, die hast du dann über Bord geworfen?
Die habe ich komplett über Bord geworfen. Ja, das war auch gut so.
Hatte ich das nochmal im Laufe der Jahre gereizt?
Nie mehr.
Und bist du dann privat noch tätig? Also hast du für die Kinder dann immer den Geburtstagskuchen gebacken?
Anfänglich ja, aber inzwischen macht es meine Frau mindestens, wenn nicht besser, wie ich.
Ja, klasse. Jetzt nochmal kurzer Sprung zurück eben zu Barfüßer, was da ja erzählt, dass die Betriebe, auch die älteren Betriebe, immer wieder natürlich auch modernisiert und angepasst werden müssen. Ich persönlich finde, dass deine Standorte vom Ambiente, vom Essensangebot immer sehr jung und modern geblieben sind. Wie schafft ihr das?
Also einmal schafft man es dadurch, dass bei mir inzwischen die neue Generation, sprich ich bin ja mit meinen 71 Jahren ganz salopp gesagt ein Auslaufmodell. Und meine beiden Neffen, die sind wirklich fit und auf Zack und die dürfen auch heute schon das Unternehmen selbstständig führen. Und da rede ich auch gar nicht groß rein. Und man merkt einfach, wenn junge Leute zukommen, wie auch da, das Gesamtbild des Unternehmens in einer Leichtigkeit, Lässigkeit erfolgreich umgestaltet werden kann, sowohl in der Speisekarte wie auch in der Ausstattung.
Beispielsweise Speisekarte, gibt es jetzt da natürlich genauso Burger wie halt auch in deinen anderen Burger-Restaurants?
Ne? Man glaubt es ja nicht. Anfänglich habe ich es gar nicht für möglich gehalten, aber der Burger ist ja mal Brauhaus, ein Renner. Mit dem Schnitzel kann der heute mithalten. Und der Haxen, was ja früher typisch für unser Brauhaus war, das ist jetzt richtig ins Hintertreffen gekommen. Das ist gar nicht mehr so gefragt danach.
Neben dem Bierangebot hat sich ja auch das Getränkeangebot, denke ich, im Laufe der Jahre entwickelt. Jetzt beispielsweise gibt es bei euch ja auch selbstgebrannten Gin, Liköre und auch andere Spirituosen. Wie siehst du denn die Entwicklung des Bierabsatzes in den Gastronomien, also insbesondere auch die Entwicklung der alkoholfreien Getränke?
Also die alkoholfreien Getränke ist ohne Wenn und Aber eindeutig ist der Trend nach oben. Das merkt man von Jahr zu Jahr, wird es mehr, ob leicht. Und alkoholfreies Bier, es wird immer mehr. Ja, ich glaube, die Menschen sind schon bewusst und wissen auch, mit welchem Risiko es verbunden ist, Bier zu trinken und Autofahren geht nicht. Und da liegt es ja schon auf der Hand. Entweder braucht man einen, wo mitfährt und wo aber keinen Alkohol trinkt, oder man trinkt alkoholfreies Bier. Aber ja, es Bier ist auch alkoholfrei, muss man wirklich sagen, ist auch deutlich besser geworden, sodass man es gern trinkt. Das ergibt sich dann automatisch aus dem Gesamtbild. Das Produkt selber ist viel besser geworden im Laufe der Jahre. Von Jahr zu Jahr nimmt es mehr zu.
Ja, und würdest du sagen, es ist ein Risiko oder stellt sogar das Geschäftsmodell in Frage, wenn eben in den Hausbrauereien weniger Bier und alkoholfreie Getränke konsumiert werden?
Verrückterweise verkauft man deswegen nicht weniger Bier. Die Hektoliterzahl geht nicht nach unten bei uns. Also in der Gastronomie, und das ist das Gute an der ganzen Geschichte, aber bis jetzt muss man sich nicht davor fürchten, dass sich das komplett verändert. Aber spätestens da müsste ich überlegen, ob ich die Brauerei so ausstatte, damit ich das alkoholfreie Bier selber brauen kann. Ja, es würde immer gehen.
Gut, also da könnten wir natürlich unterstützen mit unserer Entalkoholisierung. Ja, kommen wir vielleicht mal kurz auf Kaspar Schulz zu sprechen. Wir haben neulich einmal nachgezählt, es waren jetzt schon 13 Projekte, die wir gemeinsam realisiert haben und noch realisieren werden. Welche Kriterien sind und waren für dich entscheidend, sich stets für unsere Anlagentechnik zu entscheiden?
Ja, also man muss einmal sagen, wir haben einen sehr sympathischen Mitarbeiter von der Kaspar Schulz, der uns die Brauereien im Laufe der Jahre immer verkauft hat, der Wolfgang Brehm. Das ist schon ein freundschaftliches Verhältnis gewesen. Zum anderen waren wir vom Produkt und von der Qualität von Kaspar Schulz überzeugt, obwohl wir wussten, dass es ein paar Euro mehr kostet wie bei anderen Mitbewerbern. Das war uns immer klar. Und die haben ja auch immer wieder nachgefragt, der Wettbewerb, und haben auch Angebote gemacht. Aber es hat bisher immer super funktioniert mit der Firma Kaspar Schulz. Und der letzte Cent ist auch nicht immer entscheidend, ob man bei dem oder bei dem kauft. Und wenn man es jetzt so wie wir 30 Jahre bei Kaspar Schulz einkauft, dann passt es schon.
Ja, ich denke, gerade eben mit dem weiten Blick auch zurück, sieht man ja hoffentlich, dass es auch stets eine richtige Entscheidung war und dass eben, wie du sagst, nicht der kurzfristige Euro, sondern eben auch die Langfristigkeit einer solchen Investition zählt. Hinsichtlich der Standortkriterien für eure Gastronomien, stimmt denn da noch der Spruch Lage, Lage, Lage?
Ja, hundertprozentig, stimmt immer noch. Ist eindeutig klar, Lage ist entscheidend.
Und was sind da die entscheidenden Kriterien? Ist es eben dann die Fußgängerzone oder ist es die Parkmöglichkeit neben der Gastronomie? Auf was muss man da achten?
Also es ist immer die Erreichbarkeit, die Kundenfrequenz in der Innenstadt, die sind für uns sehr, sehr entscheidend. Die Erreichbarkeit mit dem Auto ist eigentlich gar nicht unser Problem, weil in der Innenstadt gibt es so viele Parkhäuser und da stellt sich für jeden die gleiche Frage, weil keiner kann vors Lokal hinfahren. Also es würde sowieso nicht gehen. Also bei uns ist, sagen wir mal, die Frequenz der Kunden ist für uns entscheidend. Die Größe der Stadt ist natürlich auch mit entscheidend. Und da gibt's auch bei uns ein Programm. Wir können also je nach Größe der Stadt können wir eigentlich schon in unserem Programm erkennen, welche Umsätze wir da erreichen können. Da wir das schon über viele, viele Jahre machen und wissen, wie das funktioniert, können wir also sagen, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern kann auch funktionieren, aber wird natürlich nie so erfolgreich sein können wie eine Stadt wie Ulm mit 130.000 Einwohner. Und wenn man sogar Ulm mit Neuem zusammenzählt, sind es ja rund 200.000 Einwohner. Und dann ist das natürlich dann schon eine ganz andere Nummer.
Und wie wichtig ist auch die Attraktivität des Umfeldes? Also sprich eben, dass auch andere Gastrobetriebe in der Umgebung sind oder andere Einkaufsmöglichkeiten?
Also das ist natürlich auch sehr wichtig, weil je mehr gute Gastronomie um dich herum ist, desto mehr kommt Frequenz in die gesamte Gegend. Und wenn wir in Standorten kleinere Städte zum Beispiel investieren, wie jetzt in Gingen, das ist ja eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, das machen wir in dem Fall auch nur dann, wenn wir sehen, wie ist das Umfeld in dieser Stadt. Und da ist es wiederum so, dass im Umfeld von, sagen wir mal, von 10, 15 Kilometer 80.000 Menschen leben. Und wenn man das im Gesamten mit einbezieht, dann weiß man, wie groß der Markt dort vorhanden ist und was man da an dem Markt abschöpfen kann, damit das Konzept funktioniert. Weil es ist einfach mal so, Hausbrauerei bringt der Investition von der Einrichtung Küche mit allem drum und dran, da liegt man immer bei mindestens 2,5-3 Millionen. Und das ist nur die Ausstattung. Dann kommt ja nur entweder die Miete oder wenn man es kauft, eben das Darlehen und dann weiß man schon, in welche Richtung man sein muss von Umsatz, damit es überhaupt funktionieren kann.
Was siehst du insbesondere für deine Gastronomien als besondere Herausforderung? Ist es aktuell auch das Thema Personal?
Also das größte Problem für uns, das ist eine Herausforderung. Es funktioniert, ja, in der Stadt sehr gut, im ländlichen Raum sehr schwierig. Auch da gibt's Unterschiede. Personal im ländlichen Raum ist schwieriger zu bekommen wie in der Stadt. Ja, das sind eigentlich die größten Herausforderungen und da ist auch in absehbarer Zeit nicht zu erkennen, dass das besser wird.
Nun hast du ja in deinem Leben schon sicherlich viele herausfordernde Zeiten und Krisen miterlebt. Wie schaust du aktuell auf die Stimmungslage in Deutschland, das Weltgeschehen und die Schwierigkeiten, die man aktuell als Unternehmer zu bewältigen hat?
Also zum Thema Weltgeschehen, da kannst du heute nicht mehr so planen und denken wie vor 20 Jahren. Man weiß, es ist ein Krieg mitten in Europa, wo niemand von uns gedacht hätte, dass das passieren kann. Das ist jetzt einfach mal Tatsache. Das ist ein großes Problem und wir hoffen auch und ich wünsche uns auch, dass das irgendwann mal zu Ende geht und halbwegs so zu Ende geht, dass wieder Friede in Europa ist. Ja, und zur anderen Frage. Sagen wir, Personal ist unsere größte Herausforderung. Das Unternehmen selber, das Geschäft, läuft ja konstant seit, weiß ich, ich mache das Geschäft jetzt 45 Jahre, stetig bergauf. Das war immer, immer okay und man darf ja sowieso nicht stehen bleiben. Zu glauben, dass alles so geht, wie man es angefangen hat, wird sowieso nicht funktionieren. Aber als Unternehmer weiß ich halt, weil ich es ja von klein auf aufgebaut habe, wenn du eine gewisse Leidenschaft, Freude und eine Begeisterung hast für dein Unternehmen, dann hast du auch immer die Ideen, egal welche Krisen kommen, dass du wieder aus der Krise rauskommst. Und es geht nur, wenn du eine gewisse Begeisterung für dein Unternehmen hast, die Leidenschaft und auch die Bereitschaft zu kämpfen, damit in schwierige Zeiten wieder aus solchen Krisen rauskommst. Die habe ich alle mitgemacht. Es ist ja nicht so, dass ich nur immer erfolgreich war, sondern gab es auch Zeiten, da stand ich vor der Insolvenz und dann darfst du halt den Kopf nicht hängen lassen, dann musst du einfach die Hose runterlassen, zu deinem Banker gehen und sagen, du, das Problem ist so und so, ich habe eine Lösung, aber ich brauche Geld von euch. Und wenn man ehrlich, so war es bei mir, wenn du ehrlich mit deinen Banker umgehst und erklärst, wie die Situation ist und wie du sie ändern willst, also bei mir zumindest hat es damals funktioniert. In der heutigen Zeit mit Banker so zu reden, wird sicher schwieriger sein. Aber trotzdem möglich. Aber du darfst halt nicht aufgeben. Und wenn du an dich glaubst, dann gibst du auch nicht auf. Und bei mir war es auf jeden Fall so. Und man darf ja immer nicht nur sagen, weil heute Barfüßer erfolgreich und gut ist, dass das immer so war. Das war nicht immer so. Nein, das gab Höhen und Tiefen. Und ich sage mal, das macht jeder Unternehmer mit. Entscheidend ist nur, wenn du hinfällst, wie tapfer stehst du wieder auf und kämpfst weiter. Aber ja, es ist so. Es ist nicht immer nur auf Rosen gebettet. Da gibt's solche und solche Zeiten.
In der jüngsten Vergangenheit, wenn man mal die letzten 4 Jahre anschaut, dass insbesondere dann 2020 eben der Break mit Corona, der ja insbesondere die Gastronomien auch hart getroffen hat, würdest du sagen, wir sind jetzt eigentlich wieder oder du bist mit deinen Gastronomien wieder auf den Stand wie vor Corona oder wie hat sich das alles seither verändert?
Also wir sind, was das Geschäft angeht, auf dem gleichen Stand wie vor Corona. Das muss man eindeutig sagen. Aber jetzt nehmen wir das Beispiel Corona. Da war ich damals, ich glaube 69, Corona kommt, Läden müssen geschlossen werden und ich habe auf dem Konto, das kann man so sagen, wie es wirklich war, ich glaube so 1,5 Millionen Liga gehabt und nach 1,5 Monaten war kein Geld mehr da. Ich konnte keine Löhne mehr zahlen. Also musste ich zur Bank gehen und musste zuerst mal rund 6 Millionen Kredit aufnehmen, damit ich das nächste Vierteljahr überleben kann. Und da kam mir natürlich zugute, dass ich im Immobilienbereich auch tätig war und die Banker natürlich gesehen haben, A, hat er die Sicherheiten und B, es wird ja irgendwie nach Corona wieder weitergehen. Aber es war schon eine Zeit, wo du immer gewisser Alter bist, wo du denkst, was passiert jetzt mit dir? Du stehst plötzlich da und kannst keine Löhne bezahlen und kannst deinen Laden ja nicht einfach so zumachen. Und dann kam ja später dann die Entscheidung vom Staat, also das war dann das Positive. Und du hast dann all die Kosten, die du eben damals verloren hast, das Geld wurde, hast dann vom Staat bekommen, sodass ich das Darlehen dann wieder auf einmal zurückbezahlen konnte. Ja, aber es war ein mulmiges Gefühl, weil du musstest eine Entscheidung treffen, so oder so. Und das sind immer wieder so Momente, wo du dachtest, was passiert jetzt mit dir? Und wer hat vorher an Corona gedacht? Keiner. Aber du bist als Unternehmer gezwungen zu handeln, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Wenn du an dich glaubst, denkst, dann machst du das, was ich gemacht habe. Und wenn du Angst hast, dann traust du es nicht. Und dann geht's in die Hose. Ja, das passiert einfach.
Ja, und dann im Anschluss eben, du hast den Ukraine-Konflikt angesprochen. Ich meine, daraus haben sich ja für alle die unterschiedlichsten Konsequenzen ergeben, eben bis zu der allgemeinen Inflation. Merkt ihr das in den Betrieben eben eine gewisse Zurückhaltung oder kompensiert sich das wieder durch eine höhere Frequenz?
Also es ist tatsächlich so, dass man tatsächlich durch die Inflation und allem gedacht hat, jetzt wird schwierig, aber es war genau andersrum. Es läuft genau weiter wie vorher auch, Gott sei Dank. Ja, man muss vielleicht ein bisschen sensibel sein in der Preisgestaltung. Du kannst nicht alles immer eins zu eins oben drauf setzen. Da musst du eben ein bisschen mit einer gewissen Distanz und ja, Sensibilität an der Preisgestaltung rangehen. Aber es geht. Nicht mehr ganz so gut wie vor, aber in kleinen Schritten geht's wieder auch im Ertrag in die gleiche Richtung.
Jetzt hast du ja schon auch die Herausforderungen, auch die wirtschaftsfinanziellen Herausforderungen angesprochen. Kommen wir nochmal zurück zu deinem ersten Projekt in Ulm. Woher hattest du da das Startkapital für deine Selbstständigkeit, wenn ich fragen darf?
Ja, es war meine Freundin, dann später Frau. Und meine Schwester, das waren damals 50.000 Mark, die haben für mich gebürgt. Und so kam ich dann zu dem Startkapital. Und da hat sich ja, da habe ich ja dann die Pilzbar und das Weinlokal damals, 78, eröffnet. Und verrückterweise, man muss es ja wirklich sagen, nach einem Dreivierteljahr habe ich die Kündigung gekriegt von der Brauerei, weil ich keinen Erfolg hatte. Und jetzt kommt wieder der liebe Gott ins Spiel. An diesem Tag, also ich wusste ja, ich habe bloß noch 2 Monate oder so im das Lokal betrieben. Dann muss ich aufhören. Und dann war in Ulmer City Fest und es hat geregnet. Und dann kam zu mir ins Lokal ein Künstler rein, Sänger, und hat gefragt, ob er bei mir Musik machen darf. Und er sagt, bei mir ist eh nichts los, mach Musik. Und es war so gut, dass ich ihn gefragt habe, du, wie wär's, wenn wir oben im Weinlokal, das läuft eh nicht gut, wenn wir da eine Kleinkunstbühne reinmachen, machst du mit? Und so haben wir dann zusammen da oben die Kleinkunstbühne aufgemacht und siehe da, das ist so extrem gut gelaufen, dass A, die Brauerei die Kündigung zurückgezogen hat und von dem Tag an ich ordentlich Geld verdient habe. Und ja, das ist ein Zufall gewesen, egal wie man den nennt. Es ist ein Zufall, der uns zu dem Erfolg dann oder mich zu dem Erfolg führte, der sonst gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, du sagst, es ist der Zufall oder vielleicht kann man es ja auch als Glück bezeichnen, aber ist es nicht trotzdem so, dass du auch zum richtigen Zeitpunkt einfach die Chancen, die sich für dich aufgetan haben, einfach erkannt hast und vor allem ergriffen hattest und den Mut hattest, eben auch Dinge zu entscheiden und voranzutreiben.
Also sowohl als auch, weil es ist ja tatsächlich so, weil du eben nicht immer alles richtig machst, war es ja da so. Ich habe da oben dann die Kleinkunstbühne reinbaut, aber der Umbau hat ja auch Geld gekostet. Das Geld habe ich aber gar nicht gehabt. Ich habe die Handwerker bestellt und habe gesagt, seid so nett, baut auch um, ich will das und das machen. Wohl wissentlich damals, dass ich eigentlich sie nicht bezahlen kann, in der Hoffnung aber, dass das so gut wird, wie ich mir vorstelle, dass ich sie dann doch bezahlen kann. Und siehe da, bevor die Rechnung geschrieben haben, haben wir das Geld schon gehabt, weil das so gut lief, dass es kein Problem dargestellt hat. Aber das ist natürlich etwas, das will ich in deinem Leben nicht so oft wiederholen, weil klar, du musst kämpfen, du musst riskieren, hast halt immer die Angst im Nacken, wenn schief geht, bist erledigt. Aber es hat ja geklappt.
Aber du hast ja dann wirklich immer auch schon das Ziel vor Augen gehabt, wie sich deine Projekte und das Potenzial insbesondere, wie sich deine Projekte entwickeln könnten. Ich denke, du hast da einfach auch das notwendige Fingerspitzengefühl oder kann man vielleicht auch sagen Bauchgefühl, um die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen.
Ich kann dir ein Beispiel nennen. Später haben wir den Nürnberger Barfüßer gebaut und der lief ja am Anfang überhaupt nicht gut. Ergebnis war 500.000 Mark Verlust im Jahr. Damals in einer Phase, wo ich rund 7-8 Millionen Schulden gehabt habe und die Banker haben gesagt, dicht, Ende. Mit dem Banker habe ich dann gesprochen und habe gesagt, hey, sieh, bevor das Ganze kaputt geht, gib mir die Chance, ich habe eine Idee. Und die Idee war damals so, als wir den Barfüßer Nürnberg aufgemacht haben, haben wir das gleiche Preisniveau gehabt wie in Ulm auch, wie in die anderen Betriebe auch. Aber Nürnberg hat sich herausgestellt, tickt nicht so wie Ulm. Und dann bin ich hergegangen und habe die Preise zum Teil bis auf 30% reduziert. Und der Banker sagte mir damals, dann bist du voll ins Pleite, das geht ja dann hin und her. Und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen das betriebswirtschaftliche Denken einfach mal wegschmeißen. Ich sagte, weil ich habe ein anderes Problem. Das ist ein Lokal mit 1000 Sitzplätzen. Und mein Kellner läuft alle 10 Minuten mit einem Teller rum. Wenn ich den Laden aber voll kriege und er läuft jede Minute mit 3 Tellern, dann gehen meine Raumkosten, dann gehen meine Personalkosten, dann gehen alle Kosten nach unten. Und siehe da, der Betrieb ist innerhalb von einem Dreivierteljahr von 2 Millionen auf 5 Millionen hoch und von 500.000 Mark Verlust auf 600.000 Mark Gewinn. Aber das sind natürlich, das stimmt, das sind die Ideen, wo du, wenn du dich für was begeisterst, da bist du auch sensibel, erkennst die Fehler, die du vielleicht gemacht hast, wenn du richtig analysierst. Und dann brauchst du halt eine Bank deines Vertrauens, die dann an dich glaubt. In dem Fall habe ich auch das Glück gehabt, dass die Schulden so hoch waren, dass sie fast an mich glauben mussten, um das Geld nicht zu verlieren. Und somit war das der nächste große Sprung, wo man dann nicht nur die Banken überzeugen konnte, sondern dann haben wir auch, sagen wir, was das Geldverdienen angeht, so viel Kapital gehabt, dass es einfach leichter war.
Und ja, wie kommst du zu deinen Ideen oder jetzt auch eben zu den Veränderungen, zu den Weiterentwicklungen? Ist es spontan oder wo fallen dir diese Konzepte ein?
Also eigentlich ist es so, jetzt nehmen wir das Nürnberg, da habe ich in einer Fachzeitschrift gelesen, in München ist ein Lokal, Augustiner nennt sich das. Das ist außerhalb bei der Augustiner Brauerei. Das wirbt mit preiswerten Essen und Trinken. Und da bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut. Das Konzept hat mich überzeugt. Und wenn du eine Leidenschaft hast, dann informierst du ja überall. Und so habe ich das in einer Zeitschrift gelesen. Und genau dieses Konzept habe ich dann quasi nach Nürnberg verpflanzt. Und siehe da, es hat sofort funktioniert.
Ja, aber es muss ja zum richtigen Moment auch kommen, dass du dann beim Banker sitzt und sagst, passen Sie auf, ich habe die und die Idee.
Klar, aber bei mir ist es eben immer zur richtigen Zeit das Richtige kommen. Ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Als ich das Tanivera, das ist das italienische Lokal, das habe ich in Ulm gebaut, das direkt an der Blau, das war früher ein Weinlokal und ich wusste, ich muss das umbauen, habe aber keine Genehmigung gehabt und dann habe ich das Lokal mal zunächst so aufgemacht, wie es vorher war. Nur umbaut, aber so, wie es vorher war. Und ich wusste, ihr wollt einen Glasanbau direkt so blau, damit sich das öffnet. Und ich bräuchte die Genehmigung vom Denkmalamt. Also habe ich das Denkmalamt herbestellt und habe denen erklärt, was sie machen will. Und das Denkmalamt hat mir gesagt, und das dürfen sie nicht machen. Das Haus ist so und so geschützt, darf ich nicht machen. Und da ich den gut kannt habe vom Denkmalamt, der mich immer wieder ärgert, habe ich gesagt, Herr Dr. Kolb, wir zwei, wir schaffen das nie miteinander. Sie sagen immer, das geht nicht und ich glaube das nicht. Und es ist jetzt wie der Blitz von oben. Ich habe das Wort vorher nie im Mund genommen. Aber wie der Blitz von oben ist das runtergekommen zu mir und ich sage zu dem Mann vom Denkmalamt, jetzt machen wir es doch anders. Jetzt nehmen wir einen Kunsthistoriker, den ich bezahle und Sie bestimmen den. Und das, was der sagt, an das halten wir uns und das machen wir. Und dann sagst du, ja, das machen wir. Ich sage, okay. Und da kam der Mensch, der Kunsthistoriker, und hat denkt, oh je, wie, oh, da habe ich verloren, so wie der aussieht. Aber tatsächlich hat er aus der Geschichte raus, aus dem Haus, die, an der Blau waren Gerbereien, da waren Terrassen, da war ähnliches da, was ich bauen wollte. Und dann hat er gesagt, ich darf das machen. Und jetzt hat der Mann vom Denkmalamt, frech wie er war, hat er 3 Monate Zeit, mir die Unterschrift zu geben, damit es machen kann. Und er hat mir am letzten Tag nach 3 Monaten hat er mir genehmigt, hat mir quasi 3 Monate gestohlen. Aber das war halt so. Denkmalamt kannst du machen, was du willst. Tatsache ist, als ich dann umgebaut habe, habe ich den Umsatz verdoppelt und von einem Verlustbetrieb, weil er vorher keine Gewinne gemacht hat, habe ich einen sehr erfolgreichen wirtschaftlichen Betrieb gemacht. Das sind Zufälle in meinem Leben, die sind immer wieder passiert. Ich weiß es nicht, warum mir die Ideen kommen sind, aber immer im richtigen Moment die richtigen Ideen, die dann wirklich der Wurf nach vorne waren und dann sehr erfolgreich.
Letztendlich zählt da auch die Hartnäckigkeit, mit der du wirklich dann deine Projekte auch verfolgt hast. Ja, liegt es vielleicht auch daran, du hast mal erzählt, dass du ja mit 7 Geschwistern groß geworden bist. Ja. Liegt es vielleicht daran, dass du dich von Kindheit an lernen musstest, eben dich durchzusetzen und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Ja, es ist zwangsläufig gegeben. Wir waren 8 Kinder, mein Vater war blind. Es ist logischerweise so, dass wir natürlich nicht auf Rosen gebettet waren, aber es war eine schöne Kindheit, man darf nicht jammern, das war wirklich schön. Ja, aber natürlich arm und arm sein, wenn du weißt, wie das ist, also nicht so, dass du nichts zu essen, das war alles nicht das Problem. Aber halt finanziell war halt wirklich kein Spielraum da. Und allein schon deswegen war für mich der Ehrgeiz so groß, dass ich unbedingt einfach in irgendeiner Form erfolgreich werden wollte. Eigentlich in der Konditorei, das hat dann nicht geklappt, aber es hat ja dann durch die Gastronomie hervorragend geklappt. Ja, es war für mich natürlich dann, muss ich sagen, war gut.
Und du hattest vorhin schon erzählt, dass du unbedingt auch selbstständig werden möchtest. Woher kam dieser Wunsch und dieses Ziel?
Ja gut, für mich war ja klar, dass du in der Selbstständigkeit, sind die Türen offen, wenn du einen guten Job machst, kannst du auch ordentlich Geld verdienen. Ja, und jetzt war es ja so, dass die Gastronomie von mir ja kein Neuland war. Ich habe ja schon früher nebenher Job. Von Anfang an hat mir das Metier auf jeden Fall gut gefallen. Es ist mir auch persönlich, ist mir das gelegen. Und so kam es dann, dass ich das dann weiter verfolgt habe.
Wenn ich das gewusst hätte.
Es läuft ja, du hattest es schon erzählt, ja oftmals eben nicht nach Plan. Am Ende geht's dann doch gut. Aber gibt's die eine Entscheidung oder das eine Projekt in der Vergangenheit, wo du sagst, das hätte ich mir wirklich ganz sparen wollen, das ging richtig in die Hose?
Ja, es sind mehrere Sachen in die Hose gegangen. Und ich habe mal Theater, Café, Bistro in Ulm gebaut. Das war ein totaler Reinfall. Dann habe ich das Bootshaus, das zwar wirtschaftlich ein Erfolg war, aber dann zu uns nicht ins Konzept passt hat. Das hat mir auch kein Glück gebracht. Also es gibt schon ein paar Dinge, aber es waren Gott sei Dank nie Dinge, die jetzt Existenz bedroht hätten. Das habe ich nie gehabt.
Ärgerst du dich im Nachgang dann über ja solche Projekte oder sagst du, nein, es hat einfach dazugehört, auch für die Entwicklung der anderen Gastronomiebetriebe?
Ja, grundsätzlich lernt man ja aus all den Fehlern, die man macht, lernt man in der Regel. Und wenn du nicht draus lernst, dann machst irgendwas verkehrt. Es ist ja grundsätzlich so. Und es passiert ja auch bei jedem, denke ich, wo unternehmerisch tätig ist, dass er mal sagen wir, in seine Gedanken, in seine Idee nicht so richtig liegt, wie man gern hätte. Aber allein schon die Erfahrung, die man daraus zieht und was man dann daraus machen kann, ist ja so positiv. So habe ich auch meine Kinder erzogen. Ich sage immer, egal was im Leben schief läuft, eins ist immer bei dem, was nicht gelingt, dabei. Du kannst daraus lernen und was Besseres daraus machen. Und die Möglichkeit gibt's immer. Und allein schon das ist so viel wert, dass man die Niederlage gar nicht als Niederlage sehen muss, sondern allein die positive Erkenntnis, wenn du in der Lage bist, den Fehler zu analysieren und zu erkennen, was falsch ist, dann ist es ja schon wieder ein Gewinn für dich. Und dann ist es okay.
Ja, und man sieht ja wirklich auch so an deinen vielen Projekten, dass wenn auf der einen Seite irgendwo eine Tür zugeht, sich immer wieder was Neues öffnet.
Das ist tatsächlich so.
Wie macht ihr das eigentlich?
Ja, nach welchen Kriterien entscheidest du dich denn bei deinen Projekten? Sind das wirklich immer harte Analysen, Fakten? Oder würdest du sagen, du hast auch persönlich einfach ein Gespür für den Ort oder das Konzept?
Also beides stimmt. Analysieren muss, das ist wichtig. Und das Gespür, wenn du nicht hast, dann fällt dir eigentlich schon das Wichtigste am Gesamtbild. Weil das Gespür hängt ja auch was mit deiner Begeisterung, mit deiner Leidenschaft. Das gehört ja zusammen. Und wenn du ein Gespür für Häuser zum Beispiel, kauf gern alte Häuser und du sie renovieren. Meine Frau sagt immer, was tust du mit denen halt? Aber da sehe ich schon im Vorfeld, wie das aussieht. Und so sehe ich auch gewisse Standorte, wobei die Standorte sind einfach zu erklären, weil die Standorte, da guckst du die Größe der Stadt an, da guckst du deinen Wettbewerber an, was gibt's in der Stadt, was gibt's nicht in der Stadt und welches Konzept passt in die Stadt. Und dann weißt du eigentlich, was geht und nicht geht. Da gehört eigentlich nicht so viel dazu. Und das Schwierigere ist dann eben, vor allem wenn du multiplizierst, das Controlling in deinem Unternehmen, der Umgang mit den Mitarbeitern, diese Dinge dann, weil je größer du wirst, desto schwieriger wird es ja. Und das habe ich ja in meiner Zeit auch mitgemacht. Das Controlling ist auch heute viel leichter zu führen wie vor 30 Jahren, weil die Technik, die hilft dir heute dazu, deinen Betrieb wirtschaftlicher, sauberer, besser zu führen. Und das Controlling, die Gefahr bei uns ist nicht ganz ohne, was das angeht. Und ja, das sind alles so Dinge, das lernst du natürlich im Laufe der Zeit und hast auch ein Gespür dafür, wie du was handeln musst.
Jetzt hast du vorhin erzählt, dass eben ja auch aufgrund der Bekanntheit eben der Barfüßer, Hausbrauereien eben auch externe auf euch zukommen, beispielsweise Immobilienmakler. Wartet ihr, bis Ideen auf euch zukommen oder habt ihr schon gewisse Projekte in der Pipeline beziehungsweise auch eine Expansionsstrategie, dass ihr sagt, ihr müsst im Jahr oder in 5 Jahren so und so viele neue Betriebe entwickeln?
Also genau das verfolgt man nicht mehr. Durch die personelle Situation, die sich bei uns ergeben hat in unserer Branche, denken wir weniger ans Expandieren, weil wir wissen, wie schwierig das ist. Aber was wir jetzt gemacht haben, wir machen das jetzt im Juli zum ersten Mal in Aalen, ein Barfüßer Wirtshaus, quasi ein Franchise-Betrieb, der dann das Bier von uns geliefert bekommt, kriegt aber die gleiche Einrichtung, kriegt eigentlich das Barfüßer-Konzept, nur dass dort kein Bier gebraut wird. Das würde dann für uns bedeuten, man kann in dem Segment wachsen, ohne dass wir jetzt selber operativ den Betrieb führen, aber wir können, was das Wachstum angeht, und was das Konzept angeht, könnte man wachsen und da ist auch eine gute Chance drin. Dieses Jahr im Juli wird es eröffnet und dann bin ich mal gespannt, ob die Idee, die dahinter steckt, ob die funktioniert. Ich glaube ja, zum Schaden von der Firma Kasper Schulz, wenn keine Hausbrauerei gebaut wird im einzelnen Betrieb. Aber dennoch für uns eine Chance, über die Art Wachstum zu generieren und selber, sagen wir, vom Pensum der Größe mithalten zu können, damit man das auch handeln kann. Weil das andere ist schwierig heute.
Und habt ihr euch generell mal überlegt, eben mehr Franchise zu machen oder generell das Konzept Barfüßer eben als Franchise-System anzubieten?
Das machen wir mit Barfüßer Wirtshaus, aber mit Barfüßer Hausbrauerei, wie wir es machen, ist deswegen schwierig, weil du keinen Franchise-Nehmer findest, der eben so viel Kapital mitbringen kann, damit das Risiko für uns überschaubar ist. Weil wenn wir einen Franchise-Betrieb mit 3 Millionen ausstatten und der Franchise-Nehmer funktioniert nicht, dann haben wir ein großes Problem. Und das wäre vom Risiko her, wagen wir das gar nicht. Das wäre uns zu riskant.
Und jetzt beim Wirtshaus ist es einfach ein niedrigeres Invest.
Ja, viel niedriger. Da reden wir dann von, weiß ich, 700.000, 800.000 Euro. Und das ist halt ein anderes Volumen wie 3 Millionen. Ist klar.
Willi Becher oder Sommelierglas?
Ich trinke tatsächlich aus dem Willi Becher gern das Bier. Bin jetzt nicht, leg nicht gesteigert Wert auf, wenn es ein halber Krug ist, trinke ich auch. Das Einzige, was ich möchte immer das sogenannte Schnitt haben, also viel Schaum, weil damit schmeckt mir das Bier einfach selber besser. Mag ich einfach.
Ja, und kannst du dich für Craft-Biere auch begeistern?
Nein, überhaupt nicht. Das sind für mich Biere, also da würde ich das Rauchbier bevorzugen, bevor ich Craft-Bier. Ich habe es ja alle probiert, die wir ja selber haben. Aber die stark gehopften Biere, die sind jetzt nicht meine Geschmacksrichtung.
Schnellfragerunde.
Gut, die Frage, die hatten wir jetzt schon, aber vielleicht machen wir es trotzdem nochmal. Helles oder Craft-Bier?
Helles.
Businessplan oder Bauchgefühl?
Beides.
Schlager oder Rock'n'Roll?
Schlager.
Das hast du vorhin eben auch schon von der Kleinkunstbühne berichtet in deiner Gastronomie. Hast du einen besonderen Bezug eigentlich zur Musik?
Ja, ich liebe Musik. Ich liebe vor allem Tanzmusik. Das habe ich gestern Abend wieder voll ausgenutzt im Schlenkerle. Ja, das ist etwas, wo mir gefällt. Rock'n'Roll genauso wie Schlager. Aber ja, eigentlich bin ich ein Fan der Tanzmusik.
Süßes oder Salziges?
Salziges.
Also trotz deiner Ausbildung?
Ja.
Kochbier oder Kochwein?
Kochbier, beides.
Burger oder Zwiebelrostbraten?
Zwiebelrostbraten.
Handicap oder Hausbrauerei?
Bezogen lieber Golfen oder lieber Hausbrauerei? Also heutzutage lieber Golfen. Weil ich führe ja das Unternehmen immer. Und deswegen ist das klar, meine beiden Neffen führen das erfolgreich und gut. Und ich bin eigentlich, wie gesagt, das sogenannte Auslaufmodell. Und ich bin eigentlich, wenn überhaupt, nur beratend, stehe zur Seite. Und das passt gut so.
Ja, jetzt hast du ja eben als Selbstständiger, hast du es ja vorhin auch erzählt, bleibt natürlich wenig Zeit eben neben Geschäft und dann noch Familie, auch für persönliche Hobbys. Hat sich das jetzt die letzten Jahre bei dir verändert? Und welche Hobbys und Freizeitbeschäftigung hast du noch eben neben dem Beruf?
Also neben Beruf bin ich eigentlich jetzt wirklich ein leidenschaftlicher Golfer, war das seit 5 Jahren, spiele mit meiner Frau Golf und habe auch die Leidenschaft fürs Reisen, das ich früher ja so gar nicht machen konnte, habe ich jetzt so entdeckt. Ja, und jetzt, die 30 Jahre, die ich noch vor mir habe, hoffentlich gesund, dann hätte die 100 überschritten, dann wäre das gut, dann würde mich freuen. Man muss ja ein bisschen positiv schwärmen und träumen, was denn tatsächlich kommt, das kommt dann so, wie es kommt.
Ja, absolut, aber so zielstrebig, wie ich dich einschätze, hast du ja sicherlich auch private Vorhaben, die du unbedingt noch anpacken möchtest.
Ja, ich bin mal gespannt auf was. Es ist tatsächlich, weißt du, ich baue gerade, die entgingen unter das Hotel mit Brauerei und 30 Wohnungen. Zudem baue ich am Lago Maggiore, baue ich gerade privat für mich ein Haus. Ja, ein bisschen tut man noch. Das Bauen ist überhaupt jetzt die Leidenschaft, die ich jetzt weiterhin verfolge und auch weiterhin machen werde.
Ja, aber demnach hast du auch vor, ein bisschen mehr Zeit dann in Norditalien zu verbringen.
So ist es, genau.
Ja, zum Ende eines Podcasts interessiert mich immer auch eben der Blick in die Zukunft. Wir haben ja schon über viele Themen gesprochen, was die Zukunft anbelangt. Es stehen ja einige Barfüße-Projekte bereits kurz vor der Eröffnung und es sind ja auch schon weitere geplant, wie jetzt eben beispielsweise in Gingen. Sind da darüber hinaus eben auch weitere Standorte im Gespräch, die du noch gerne realisieren möchtest?
Nein, momentan sind nur noch die zwei, nämlich Gingen und Singen. Gingen kommt 2026, Singen kommt dieses Jahr im September. Ja, und dann wird man sehen, was die Zeit bringt. Wobei ich jetzt das selber gar nicht mehr bestimme, sondern wenn neu eröffnet wird, machen das meine beiden Neffen. Und wenn die Ja sagen, sagen sie Ja. Wenn sie Nein sagen, sagen sie Nein. Da werden sie von mir also nicht gestritzt, indem ich komme und sage, ihr müsst das machen. Das gibt's bei mir gar nicht. Sondern Übergabe ist Übergabe und die machen das vernünftig und gut. Und da finde ich, hat man auch nicht reinzureden. Und selbst wenn sie mal etwas nicht erfolgreich machen, dann ist es auch okay, weil das ist mir auch oft genug passiert und da hält man die Klappe und das ist gut so.
Ja, und hast du an deine beiden Neffen denn schon vollständig übergeben oder wie ist der Plan deines geregelten Ausstiegs?
Also die haben 40% von der Firma von mir bekommen, 60% halte ich noch selber. Ja, und das wird auch sicherlich so bleiben, aber ansonsten ist klar, das Sagen haben sie in der Firma.
Wie stellst du dir deine persönliche Zukunft jetzt in den kommenden Jahren im Unternehmen vor?
Im Unternehmen selber stelle ich mir gar nichts vor, weil das ist ja für mich klar, da halte ich mich raus und komplett raus. Und insofern habe ich ja genau die Zeit, die ich mir immer gewünscht habe, dass ich jetzt einfach privat für mich selber mehr Zeit habe und das machen kann, was mir Spaß macht. Und ich bin zwar jeden Tag 1-2 Stunden im Büro, aber das hat nichts mit dem täglichen Geschäft von der Firma zu tun, sondern das ist so eine Art Gewohnheit. Da geht man rein und dann sitzt man, tut ein bisschen was, aber eigentlich, wenn ich nicht reingehe, wäre es genauso gut. Weil ich mache in der Firma mache wirklich gar nichts. Das war von Anfang an, als ich das denn gegeben habe, war das klar, da hält man sich raus. Und es ist ja nur ein Glück für mich, dass sie das mit der gleichen Leidenschaft und mit der gleichen Freude genauso machen wie ich. Und dann ist es ja umso besser, wenn man sich dann raushält und lässt sie wirklich machen. Und das ist wirklich okay. Die machen es sensationell gut. Ich würde sogar behaupten, besser wie ich. Ja, und was gibt's denn noch? Ist ja gut. Umso besser, dass man sich raushält.
Ja, absolut. Also ich denke, das ist ja eigentlich eine Traumkombination, wenn man es wirklich schafft, eben das so reibungslos eben die Übergabe vonstatten geht und man es wirklich schafft, eben den Erfolg, deinen Erfolg der letzten Jahrzehnte eben da in gute Hände zu übergeben.
Ja, das ist Glück und das ist gut so, weil ich habe es von vielen anderen Unternehmer, Kollegen, das denen leider nicht gelingt. Und vor allem, wenn einer nicht loslassen kann, das ist schwierig, weil da tut er einfach seine Nachfolger keinen Gefallen nicht und ja, aber es muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden.
Ja, aber auch da gehört natürlich ein gewisser Weitblick dazu, das für sich entscheiden zu können.
Ja, das ist auch so. Also ich handle immer nach dem Motto, bei allem, was ich tue, behandle Menschen, wie du selber behandelt werden willst. Und so ist es ja im Unternehmen auch. Ich würde ja selber, wenn ich ja Unternehmer führen würde, würde mir auch nicht von anderen reinreden lassen wollen. Und deswegen ist mir das klar, ist ja völlig eine normale Sache für mich, dass man sich da nicht reinmischt, weil das selber wichtig ist. Das ist auch wichtig für die Firma.
Absolut. Ja, wenn man sein, ich sage jetzt mal, auch Lebenswerk erfolgreich in die nächste Generation führen möchte, dann funktioniert das nur, wenn man persönlich loslassen kann.
Ja, das persönliche Ego hat da nichts zu suchen.
Absolut. Ja, Eppo, ich könnte mich natürlich da noch ewig mit dir weiter unterhalten, aber wir sind jetzt dann doch leider am Ende der heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts vom Halm zum Glas angekommen. Lieber Eppo, herzlichen Dank für das spannende Gespräch, deine Geschichten und die Zeit, die du uns dafür geschenkt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns darauf, wenn wir auch weiterhin die Barfüßerbrauereien gemeinsam entwickeln und wir dich persönlich weiter begleiten dürfen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für dein Vertrauen und dir und deinem Unternehmen, deiner Familie, deinen Neffen. Viel Erfolg eben für die Zukunft. Mach's gut, Eppo.
Danke dir, Johannes. Immer wieder gerne.
Ja, all diejenigen, die unsere Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weitere spannende Inhalte. Also schaut einfach mal vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Halm zum Glas.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. access-visuals.de